So, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne mal aufschlagen oder auch nicht und das von vorne mitlesen. Aber wenn du deine Bibel dabei hast und schlägst sie auf, lernst du, wo dieser Vers ist. Wenn du einen Gelbstift dabei hast, kannst du den gleich gelb anstreichen und findest ihn wieder. Und die Bibel ist ja ein Malbuch, sage ich immer. Ne? Die Bibel ist kein heiliges Buch, die Bibel ist ein Malbuch. Die ist dazu da, dass man sie schön bunt bemalt, damit man bestimmte Stellen auch schnell wieder findet. Ich sag mal, eine gute Bibel sollte man nach 3 Jahren aufs Regal stellen, weil sie so bunt ist, dass es nichts mehr zum Anstreichen gibt. Und dann kauft man sich eine neue und fängt wieder von vorne an. Weil Gott wird dir immer wieder andere Bibelstellen zeigen, die für dich wichtig werden, die für dich von Belang sind, die ganz persönlich zu dir sprechen. Ne? Okay, in Matthäus Kapitel 8, Vers 16 lesen wir: Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Damit erfüllt würde, was gesagt wurde durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. In diesem Vers sehen wir die Basis für den Heilungsdienst, den Dienst der körperlichen Heilung im Neuen Testament, im Neuen Bund. Es ist das Opfer, das Christus am Kreuz für uns stellvertretend gebracht hat. Und dort starb Jesus nicht nur für unsere Schuld, um unsere Schuld auszugleichen, zu bezahlen, sondern indem Christus starb, nahm er auch die ganze Auswirkung von Schuld auf sich. Und Auswirkung von Schuld ist auch Armut, Krankheit, Not, Elend. In der Bibel heißt es, dass er den Fluch von uns weggetragen hat. Dass er den Fluch getragen hat, damit wir den Segen ernten. Dass durch den Tod Christi der Segen Abrahams unter die Nationen käme. So, und in Jesaja steht es ja, 53,4, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Das heißt, dort weiter in seinen Striemen haben wir Heilung. Und diese Heilung bezieht sich nicht nur, wie es gerne gesagt wird, auf eine virtuell geistige Ebene, ja, er hat uns von unseren Sünden geheilt, sondern ganz konkret auch auf die Auswirkungen der Sünde und der Schuld. Und Sünde manifestiert sich immer und sie bringt Not, Elend, Verzweiflung und auch Krankheit mit sich. Und auch davon hat Christus uns geheilt. Viele Christen haben Probleme, wie sie Heilung empfangen sollen. Mach du mal die nächste Folie, Uli. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, wir empfangen Heilung nicht aufgrund unserer Verdienste, so nach dem Motto, ich bin besonders lieber, guter, netter Christ gewesen und deswegen werde ich geheilt, sondern wir empfangen Heilung, weil Jesus sie für uns als ein Teil der Erlösung am Kreuz erworben hat. Und wie haben wir die Erlösung empfangen? Die Erlösung von den Sünden nehmen wir im Glauben an. Du kannst sie nicht anfassen, du hast kein Papier, keine Urkunde in der Hand, auf der es steht. Es ist ein Akt des Glaubens. Die Bibel spricht von der Wiedergeburt, der neuen Geburt. Gott verändert deinen Geist in einem Moment, er macht einen neuen Menschen aus dir. Das ist ein geistlicher Prozess. Kein Mensch kann einen anderen bekehren. Ich kann nicht hergehen und den Stefan jetzt hier am Kopf packen und schütteln und sagen, bekehr dich endlich. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja? Ich kann in den Kopf voll labern mit Wahrheit und es wird gar nichts passieren. Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Das heißt, Gott öffnet dein Herz, dann kommt Glauben in dein Herz, dann zeigt dir Gott die Wahrheit über dich, die Wahrheit über die Erlösung. Und wenn du Ja sagst, bist du ein neuer Mensch geworden, von Neuem geboren, sagt die Bibel. Gottes Leben zieht in dir ein. Du bist in einer Sekunde gerettet und erlöst, ein Kind Gottes geworden. Und das Leben Gottes ist in dir. Und das geschieht durch Glauben. Ich nehme es im Glauben an, ich vertraue. Und es manifestiert sich dann auch. Und genauso empfangen wir Heilung. Wir empfangen Heilung durch Glauben. Sie kommt durch Glauben zu uns, Vertrauen. Und darüber wollen wir heute Abend sprechen. Heilender Glaube, heilendes Vertrauen. Uns allen hier in Deutschland ist, oder auch in Karlsruhe, ist sehr, sehr schmerzlich bewusst, dass wir allzu oft nicht diese Fülle von Herrlichkeit in Heilungen sehen. Wir hören sehr viel, was in der dritten Welt passiert. Wir hören sehr viel, was passiert in anderen Regionen, Ländern oder Kontinenten. Aber wir merken, dass wir oft hier in Deutschland weit weg sind von dem, was eigentlich biblischer Standard sein sollte. Und daraus wächst sehr schnell in uns ein Problem. Viele Christen beginnen nämlich den Fehler, dass sie sich mehr mit dem Versagen beschäftigen, dass sie sich mehr damit beschäftigen, dass sie scheinbar so viele Fehlversuche produzieren im Bereich der Heilung, als sich mit den Verheißungen von Heilung zu beschäftigen. Ein Problem ist, dass du dich mehr mit dem es funktioniert nicht, es geht nicht, es klappt ja doch nicht beschäftigst, als mit den Versprechungen Gottes. So, du kannst auch, wenn du dich im ganz normalen Leben nur auf deine Fehler und deine Schwächen konzentrierst, werden deine Fehler dadurch besser? Wirst du deine Fehler dadurch überwinden? Ja? Nein. Im Gegenteil, du rutschst immer tiefer in das Ganze rein. Aber wenn du dich auf die konzentrierst, die es geschafft haben, wenn du diesen Gedankengang hast, er und er hat es geschafft, dann werde ich es auch schaffen. Wenn du verstehst, dass in der Bibel steht, dass Gott da und da treu ist und du hörst, und Gott hat das und das getan, du kennst vielleicht Menschen, wo Gott das und das getan hat, dann beginnst du dich zum Positiven hinzuwenden. Deine Haltung ändert sich, dein Glaube ändert sich und du wirst über kurz oder lang Resultate sehen. Das ist etwas, was wir ganz elementar lernen müssen, diese pessimistische Grundhaltung, dieses, naja, mal sehen, ach ja, vielleicht sowohl als auch, uns von dieser Haltung zu verabschieden. Diese distanzierte, zurücklehnende, kritische, abwartende Haltung wird dich nicht voranbringen. Im Gegenteil, sie wird dich immer weiter wegtreiben. Wir haben in Deutschland eine Kultur des Zweifels und Kleinglaubens geschaffen. Wir Deutschen neigen zum Grübeln, zum Nachdenken. Wir haben so einen leisen Hang eher zum Pessimismus als zum Optimismus. Und das müssen wir wissen. Und wenn wir das erkennen, dann können wir auch verhindern, dass wir uns auch als Christen allzu oft selber ausbremsen, bevor wir überhaupt richtig in Fahrt gekommen sind. Es ist oft so, wenn du in Deutschland irgendwas vorhast, was sagst, was verrückt, genial, abgefahren ist, dann hörst du eher die mahnenden Stimmen, die Stimmen, die zur Vorsicht und zur Besonnenheit und zur Überlegung und zum Nachdenken rufen, als Stimmen, die sagen, hey, jawohl, lass es uns einfach mal versuchen. Und hier können wir von manch anderen Kulturen sehr viel lernen, in denen ein sehr viel optimistischerer Geist zu Hause ist. Wir haben ein großes Erbe in unserem Land auch. Die Deutschen haben ein Erbe, das ist Treue eigentlich und das ist vor allem Zähigkeit und Dranbleiben und Ausdauer. So, und wenn wir das verbinden noch mit Optimismus, dann müssen wir eigentlich die Glaubenshelden in der Welt werden. Amen. Irgendjemand hat schüchtern Amen gesagt. Danke dafür, das war genau an der richtigen Stelle. So, lasst uns dahin kommen, eine Kultur des Durchhaltens zu entwickeln. Gerade dann, wenn du in einem Tal der grauen Ereignislosigkeit bist. Wenn du scheinbar meinst, oh, da nichts, hier nichts, dort nichts, nirgendwo passiert etwas. Bleib dran. Lass dich nicht beirren. Die Bibel sagt immer wieder, schau nicht zur Rechten und nicht zur Linken. Schau auf deinen Weg. Lass dich nicht beirren, was rechts und links von dir passiert. David schreibt in seinem einen Psalm 91, ob 1000 fallen zu meiner Rechten und 10.000 zu meiner Linken, so wird es doch mich nicht treffen. Ist das arrogant? Ist das aufgeblasen? Ist das fanatisch? Ist das abgehoben? Oder ist es einfach das Zeugnis eines Mannes, der sagt, es ist mir vollkommen egal, was rechts und links von mir passiert. Ich vertraue meinem Gott. Und deshalb wird mir nichts passieren. Wenn du sowas aussprichst, dann hörst du sofort auch wieder die Stimmen von, ja, das ist ja arrogant, das ist überheblich, das ist anmaßend. Aber es steht nun mal so in der Bibel. David, König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat das gesagt. Und was ich dir sagen möchte, ist, dass eine solche Haltung hat sehr stark mit dir zu tun. Und unser Problem ist, dass wir viel zu stark auf die anderen gucken und viel zu wenig auf uns. Wenn wir über Heilung reden, haben wir oft eine Tendenz, dass wir dann gucken, ja, aber guck mal, der ist schon so lange und der ist doch auch Christus auch nicht gesund. Ja, und dann kenne ich den und auch schon so lange und der ist auch nicht gesund. Und da bei dem, da hat es auch nicht geklappt. Ne? Und der Bruder mit der Vollmacht hat gebetet und da ist auch nichts passiert. Kennst du das? Hast du selber schon mal so gedacht? Ich habe schon so gedacht. Ich predige euch nicht von oben herab an. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Und davon möchte Gott uns frei machen. Und dann möchte ich euch heute Abend ein bisschen helfen. Es hat mit dir zu tun, mit deiner Haltung zu tun. Es hat nicht mit dem anderen zu tun. Neulich habe ich mit jemandem über das Problem gesprochen und ich habe gesagt, als Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt hatte er in so einem Nebensatz mal erwähnt, dass Johannes nicht sterben würde, bis dass er wiederkommt. Die Jünger sind sofort ausgeflippt, ne, haben hyperventiliert und Petrus, der Oberhyperventilierer, ist gleich zu Jesus gerannt. Was hat das zu bedeuten, Jesus? Ne? Jesus guckt ihn nur an und sagt, was geht der dich an? Folge du mir nach. Und das ist oft unser Problem. Ne? Wir gucken überall hin und Gott sagt dir, was geht der dich an? Folge du mir nach. Du weißt nicht, was in dem Leben von XYZ passiert ist. Du weißt nicht, was im Leben von, was weiß ich, Pastor, Prediger, Pfarrer, Papst und Kardinal, sonst was los ist, dass Gott da nicht geheilt hat. Aber du weißt ganz genau, was in deinem Leben los ist. Du solltest ganz genau wissen, ob du Glauben hast oder nicht. Und du kannst dein Leben ändern und dein Glauben ändern, aber nicht den des anderen. Das will Gott dir sagen. Und darum kann David auch sagen, ob 1000 zu meiner Rechten, 10.000 zu meiner Linken fallen, so wird es doch mich nicht treffen. Weil David sagt, ich glaube an Gott. Ich habe einen persönlichen Glauben an Gott. Ich habe eine Beziehung mit Gott. Ich habe sie. Nicht der andere, nicht mein Nachbar. Ich habe sie. Ich pflege diese Beziehung. Ich gehe mit Gott. Und deshalb kann ich diesen Glauben haben. Und da können 10.000 schreien, arrogant, arrogant, arrogant. Und genau diesen Glauben sucht Gott in dir. Markus 6,5. Und er konnte dort in Nazareth nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. So, Jesus kam in sein Heimatdorf Nazareth und er konnte dort, sagt die Bibel, sehr, sehr wenig tun. Warum? Wegen ihres Unglaubens. So, das Problem war nicht Jesus. Er hatte Glauben zu heilen. Das Problem war, die Menschen hatten kein Glauben. Du kannst allen Glauben der Welt haben und da steht vielleicht jemand vor dir und er ist gefüllt bis zum Rand mit Unglauben und du legst die Hände auf ihn, du betest dir den Mund fransig und nichts passiert, weil in ihm Unglauben, Zweifel, Kleinglauben hausen. Das war das Problem, was Jesus in Nazareth erlebte. Woanders lesen wir, dass sie brachten viele zu ihm, Hunderte, und er heilte sie alle. Wir hören von Menschen, die das Unmöglichste getan hatten, nur um in seine Nähe zu kommen. Und jedes Mal in vielen Fällen rühmt Jesus den Glauben dieser Menschen. Immer wieder sagt er, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Dein Glaube hat dich gerettet. Jesus sagt nicht, mein Glaube, meine Kraft. Und das zeigt uns etwas ganz Wichtiges. Es liegt an unserem Vertrauen. Und ich habe noch eine Neuigkeit für dich. Es geht noch nicht mal darum, ob du Christ bist oder nicht. Wir lesen von mindestens zwei Heiden, in Ausführungszeichen, also nicht Juden damals, Nichtgläubigen in der Bibel, die zu Jesus kamen und die Heilung erfragten. Und einer war dieser römische Hauptmann, der für seinen Diener um Heilung anfragte. Und Jesus sagte hinterher, solch ein Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Jesus sagt, dieser Heide hat mehr Glaube als ihr ganzen Gläubigen zusammen. Sondern es zeigt, dass Glaube nicht immer unbedingt etwas damit zu tun hat, ob ich den Kopf voller richtiger Theologie habe, sondern Glaube ist zunächst einmal ein ganz simples Vertrauen in Gott. Und es gibt Menschen, die kennen Gott vielleicht schlechter als ihr, die hier sitzt, aber die haben ein größeres Vertrauen in Gott, als wir, die wir ihn vielleicht schon Jahre kennen oder meinen zu kennen. So, das sollte uns dazu bringen, zu verstehen, es geht um Vertrauen. Es geht um diese innere Fähigkeit, wirklich zu vertrauen und zu glauben. Und die möchte Gott in dir aufbauen. Die möchte Gott in dir sehen. Und dieses Vertrauen ist es, was letzten Endes auch in dein Leben Heilung, Befreiung und Gesundheit bringen wird. Und daran kannst du selber arbeiten. Wie geschieht das nun praktisch? Indem wir lernen, mit dem Geist zu hören und mit dem Geist zu sehen. Im Hebräer 11,1 heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Glaube ist Wahrnehmung in einer höheren Ordnung als nur mit den fleischlichen Sinnen. Die fleischlichen Sinne sind unsere Augen und Ohren und die Gefühle. Wir werden das gleich nochmal genauer sehen. Wer beim Glauben sehen, hören und fühlen lernt, kann weiter sehen als nur mit den Augen und Ohren und Gefühlen. Er sprengt die Grenzen seiner natürlichen Wahrnehmbarkeit und dringt in einen Bereich hinein, der dem normalen Menschen verborgen ist. In einigen anderen Predigen habe ich euch immer wieder gelehrt, dass wir nach Römer 12,4 unsere Sinne, unseren Denksinn erneuern sollen, indem wir unsere Gedanken in den Gehorsam gegen Christus gefangen nehmen. Machst du mal die nächste Folie, Uli? Im 2. Korinther 10,4 heißt es zum Beispiel, die Waffen, mit denen ich kämpfe, sind die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus. Gerade im Bereich von Krankheit beginnt vieles mit einer äußerlichen Wahrnehmung. Du hörst was, du fühlst was, du siehst was. Und Paulus sagt, die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind geeignet, menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Ein Gedankengebäude ist eine Idee, ist ein Gedanke, eine Annahme, eine These, die sich in deinem Denken regelrecht verfestigt, die du fast nicht rauskriegst, die dich dominiert, die dich beherrscht, die verhindert, dass du etwas anderes denken kannst. Und Paulus sagt, die Waffen, die Gott uns gegeben hat, sind stark genug, solche Gedankengebäude zu vernichten. Was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Und das ist der Punkt. Glaube hat immer damit zu tun, dass du auf der einen Seite eine Wahrheit vorgesetzt bekommst, von der dir der Feind Gottes sagt, das ist die Wahrheit, und auf der anderen Seite sagt Gott, nein, das ist die Wahrheit. Und du musst entscheiden. Und das ist das, was hier unten auch nochmal dargestellt ist. Ja, diese rote Scheibe, das ist dein Fleisch, das ist dein Körper. Und mit diesem Körper hast du Wahrnehmung. Du hörst, du siehst und du fühlst. Was du siehst, hörst und fühlst, gibt Informationen zu deiner Seele, zu deinem Ich. Und dort formt sich ein Bild, ein Gedankengebäude. Du spürst vielleicht hier einen Knoten im Knick und du denkst, oh, das ist bestimmt ein Tumor. Oh Gott, das ist ja unheilbar. Und was kann da alles passieren? Und sofort entsteht ein Gedankengebäude in dir. Und je nachdem, wie du veranlagt bist, verfestigt sich das immer mehr in deinem Denken. Du kommst dann vielleicht an den Punkt, wo du an den und den und den und den denkst, ja, und da ist doch das passiert und damals das und das und das und das. Und schon wird dieses Gedankengebäude immer größer und beherrscht dich immer mehr. Die andere Seite ist die Wahrnehmung durch den Geist Gottes. Hast du dich selber geschult, durch den Geist Gottes zu hören, zu sehen und wahrzunehmen? Wie nahe bist du Gott? Wie sehr kennst du die Verheißungen Gottes? Wie oft hast du Gott schon in deinem eigenen privaten Leben erlebt? Wie oft wurden von dir schon Gebete erhört? Wie oft hat Gott dir aus konkreten Notsituationen geholfen, weil du ihm vertraut hast? So, wir berühren hier den Bereich des Lebens mit Gott. Und viele sagen, ja, ich noch nie. Aber dann frage ich manchmal sehr frech und dreist, wie lebst du mit Gott? Lebst du wirklich mit Gott? Ist dein Leben wirklich an Gott ausgeliefert? Oder lebst du eigentlich nur ein Leben, in dem du eigentlich dein Leben selber kontrollierst? Und Gott existiert für dich nur in Form des berühmten roten Feuermelderknopfes. Wenn mal wirklich Alarmstufe rot ist, dann wird die Scheibe eingehauen. Gott, hilf! Aber ein echtes Leben mit Gott, echter Glauben, setzt voraus, dass du mit Gott in einer Beziehung lebst. Und ich rede hier nicht von einem Rumfrömmeln, von einem frommen, abgehobenen Leben. Ich rede von einem ganz simplen Gottvertrauen. Beziehst du Gott in die Nöte des Alltags mit ein? Erlaubst du Gott, was wir vorhin auch gesungen haben, dein Leben zu regieren? Verlässt du dich in Krisen auf Gott oder nur auf deinen Verstand? Lieferst du dich Gott aus auch mal? Wir haben vorhin Opfer eingesammelt. Was gibst du zum Beispiel als Opfer? Gibst du nur so viel, wo du sagst, naja, das kann ich locker verkraften? Damit lieferst du Gott dich nicht aus. Damit tust du das, was menschlich machbar ist. Du gibst Gott einen Anstandsrest und sagst eigentlich, hey Gott, weißt du, den Rest brauche ich für mich. Ich muss ja gucken, wie ich klarkomme. Lieber Gott, eigentlich manage ich mein Leben und ich mache das ganz gut. Und das geht ja auch okay, ne? Aber du kommst irgendwann an Bereiche, wo du eben nichts mehr managen kannst. Und dann hast du dich beraubt, Gott zu erfahren. Ein Opfer wegzugeben, ein Opfer, ein wirkliches Opfer tut weh. Ein wirkliches Opfer ist etwas, was ich nicht einfach wegwerfe. Mit einem wirklichen Opfer drücke ich aus, Gott, ich gebe mich jetzt mit meinem Leben in deine Hand. Du bist jetzt verantwortlich für mich. Ich habe hier etwas von mir weggegeben, über das habe ich keine Verfügung mehr, Gott, und ich brauche das. Das ist der Punkt. Natürlich, was ich da reinwerfe, brauche ich. Was ich Monat für Monat an die Gemeinde überweise, brauche ich. Aber ich tue das nicht einfach so, sondern ich tue das, um von Gott abhängig zu sein. Mir fehlt das Geld. Und ich gebe viel jeden Monat. Mir fehlt das Geld. Aber in diesem Bereich mache ich mich von Gott abhängig. Und ich erfahre, wie Gott mich versorgt. Und weil ich erfahre, dass Gott mich versorgt, habe ich auch Mut in anderen Bereichen. Wenn Krisen in mein Leben kommen, dann kann ich sagen, ich weiß, mein Gott hilft mir. Und das ist auch mit Zeit genauso. Ne? Wie gehst du mit Zeit um? Opferst du Zeit? Gibst du Zeit? Gibst du Kraft? Wir brauchen jemanden zum Stühle stellen in der Gemeinde. Wir brauchen jemanden fürs Aufbauteam. Oh, mein Schuh ist auf. Wir halten uns zurück. Klar, wir alle haben gerne unseren geruhsamen Sonntagmittag. Wir alle möchten gerne in Ruhe gelassen werden. Wir alle haben ja so viel zu tun. Und es gibt doch so viel andere. Wir sind doch ein Team. Wisst ihr, was Team heißt? Toll, ein anderer macht's. Auch das ist etwas, du gibst etwas für Gott weg. Es fehlt dir, klar. Aber dann wirst du erleben, was Gott für dich tun kann. Dann passieren Wunder. Und wenn du das machst, dann wirst dein Vertrauen zu Gott wachsen. Du wirst merken, dass dein Gott dich versorgt. Und wenn dann Krankheit kommt, dann ist dein Glaubenskonto hoch. Dann kann es nicht, dass du jetzt sagst, schau Gott, ich habe so viele gute Taten getan, jetzt musst du mir auch was tun, sondern du weißt vielmehr, dein Gott ist da und er hilft. Dein Glaube ist stark und nicht schwach. Was ich euch sagen will, ich will euch hier nicht anrempeln, was ich euch sagen will ist, wenn du wirklich Glauben haben willst, der dich heilen soll, dann musst du diesen Glauben auch trainieren in Friedenszeiten. Jetzt, wo es dir gut geht, jetzt, wo du gesund bist, trainier dein Glauben. Lass dich auf Gott ein. Versuche, Gott in dein Leben reinzulassen. Versuche, Gott die Kontrolle über dein Leben zu geben. Machst du mal die nächste Folie. Eine andere Geschichte zeigt uns sehr gut, was das Problem ist. Markus 5,35. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Haus des Vorstehers der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Es geht hier um Jairus, dem Vorsteher der jüdischen Synagoge. Seine Tochter war krank, er läuft zu Jesus: Bitte, bitte komm und hilf. Jesus sagt: Natürlich komme ich. Und plötzlich kommen Boten und sagen: Hey, hey, lass Jesus, brauchst ihn gar nicht mehr mit nach Hause bringen, deine Tochter ist gestorben. So, was wir hier sehen, ist etwas, was du im täglichen Leben auch immer wieder erlebst. Die Leute haben gewusst, wann jemand tot war. Das war nicht nur irgendein Blabla. Aber das ist genau die Situation, die dir in deinem Leben passieren kann. Du kriegst eine terminale Nachricht, eine schlimme Nachricht. Vielleicht sagt dir der Arzt: Entschuldigung, Sie sind unheilbar an Krebs erkrankt. Oder Sie haben AIDS. Oder Sie haben eine chronische Krankheit. Das kriegen Sie nie mehr los. Sie werden Ihr Leben lang Medikamente nehmen müssen. Oder Sie haben die und die Krankheit und werden lange Zeit das und das Medikament nehmen können. Oder Sie haben das und können nicht mehr das machen. Ist ja ganz egal was. Das erschlägt einem erstmal. Und genauso war das mit dem Jairus. Er kriegt diese Botschaft: Hey, stop it. Komm, hör auf mit den ganzen Faxen. Deine Tochter ist tot. Endstation. Nach der Logik, ja, Jesus kann ja vielleicht eine Gesunde helfen, das geht ja vielleicht noch, aber jetzt ist Endstation, jetzt ist nichts mehr zu machen. Schluss. Okay, Jesus, danke. Danke, dass du mit mir gehen wolltest, aber ich muss mich jetzt um die Beerdigung kümmern. Was sagt Jesus? Fürchte dich nicht. Glaube nur. Und ich glaube, dass Jesus gewusst hat, dass in diesem Mann Glauben ist. Sonst hätte er ihm das nicht sagen müssen. Jesus hat gewusst, dass es für den Jairus auch schon etwas bedeutet, überhaupt zu ihm zu kommen. Denn Jesus war ja nicht so gern gesehen bei den Schriftgelehrten. Jesus sah Glauben. Und er appelliert an diesen Glauben, sagt: Hab keine Angst, glaub nur. Und das ist das, was Gott dir in deinen Situationen sagen möchte, egal wie die Situation heißt, in der du bist. Fürchte dich nicht, glaube nur. Schau nicht auf die Umstände. Lass dich nicht von den Umständen überwältigen. Glaube, schau auf mich. Schau von deinem Problem weg, schau auf mich. Schau von den Kommentaren weg, hör von den Kommentaren weg, schau auf mich. Schau mit den Augen des Geistes, hör mit den Ohren des Geistes. Fühle mit den Sinnen, die der Geist dir gegeben hat. Verlass dich nicht auf deine natürlichen Sinne. Die Frage ist, wenn uns sowas passiert, wie reagieren wir? Wem glauben wir? Glaubst du dem Arzt?
oder glaubst du Jesus?
Glaubst du dem, was du mit deinen natürlichen Sinnen wahrnimmst, oder dem, was dein geistlicher Sinn dir sagt? Unser westlicher Instinkt ist nun mal sehr, sehr stark trainiert, dem Verstand zu vertrauen. Dem zu glauben, was wir mit den Augen wahrnehmen. Ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube nur, was wissenschaftlich bewiesen ist. So diese Sprüche kriegen wir schon sehr, sehr früh auf die eine oder andere Weise verabreicht. Wenn du aber gelernt hast, deine geistlichen Sinne zu trainieren, indem du mit Gott lebst, dann gibt es für dich eine größere Realität als das Wort: Bemühe den Meister nicht weiter, sie ist tot. Dann siehst du über den Horizont und weißt, dass Gott Herr ist, auch über die scheinbar terminalen Dinge, über die scheinbar ausweglosen Situationen. Die ganze Bibel ist voller auswegloser Situationen. Die ganzen Männer Gottes wurden in ausweglose Situationen gebracht von Gott, damit Gott sich verherrlichen konnte. Für das, was du selber erledigen kannst, brauchst du keinen Gott. Da brauchst du auch keinen Glauben. Ich möchte, dass du auch ganz was Wichtiges lernst heute Abend. Glauben ist nicht dumme Ignoranz von Tatsachen. Ihr kennt die Vogel-Strauß-Methode. Ich stecke den Kopf in den Sand und tue einfach so, als ob ich nicht da bin. Also ist das Problem auch nicht da. Das ist nicht Glaube. Okay, haben wir uns da verstanden? Glaube heißt nicht, naja, ich tue so einfach, als ob es nicht da ist. Glaube ist Beziehung mit Gott. Glaube weiß, dass es eine andere Realität gibt. Und Glaube ignoriert nicht nur die Realität. Glaube heißt, eine echte Beziehung zu Gott haben, zu wissen, was er tun kann, wenn mein menschliches Tun am Ende angelangt ist. Und wenn wir diesen Glauben haben, dann können wir diese scheinbare Realität, wir sind unheilbar krank, auf die Seite schieben und können hineintreten in das, was Gott macht. Wenn wir wirklich glauben, dann haben wir das Recht, die andere Realität wegzuschieben. Wenn wir keinen Glauben haben und schieben die Realität weg, dann tun wir nur ignorieren. Wir spielen Vogelstrauß. Aber du hast ja keine Beziehung. Du ignorierst einfach, wie ein kleines Kind, das laut pfeift im Dunkeln. Was ist ein Unterschied, ob ich laut pfeife im Dunkeln oder ob ich weiß, mein Vater ist direkt nebendran im Zimmer. Mein Papa und meine Mama. Und die beschützen mich. Ich muss keine Angst haben im dunklen Zimmer. Das ist Beziehung. Machst du mal die nächste Folie? Jesus tat was sehr Interessantes. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt ihr und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft, und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus. Und er nahm den Vater des Kindes, die Mutter und die bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Was Jesus getan hat, war was Interessantes. Er hat die Quelle des Unglaubens entfernt. Damals bezahlte man sogenannte Klageweiber, wenn jemand gestorben war, ne? Dann kamen die Klageweiber. Und die haben für Geld ein Mordsgeheul und Geschrei veranstaltet. Das war einfach so üblich. Ne? Das ist, wir lachen vielleicht drüber, aber im Orient sind die Leute manchmal noch viel emotionaler als wir, was auch oft gut ist. Ne? Und Trauer ist auch etwas sehr Wichtiges, um zu verhindern, dass man Schmerz in sich reinfrisst. Würde uns Deutsch manchmal gut tun, wenn wir expressiver mit unseren Gefühlen wären, dann würden auch viele von uns wahrscheinlich nicht krank sein, ne? Viele sind auch deshalb krank, weil sie ihre ganzen Gefühle immer nur hier unten reinbunkern. Ne? Dann auch im Gottesdienst immer so distanziert da sitzen. Ne? Halleluja, preis den Herrn, Amen. Ja. Mhm. Ne? Anstatt mal aus sich rauszugehen, ja, sich mal Freude zu zeigen oder vielleicht auch mal Ärger. Ne? Hey Prediger, blöde Botschaft, ich gehe. Also mir wäre das manchmal lieber, so, als wenn jemand nur da sitzt. Naja. Jesus schmeißt sie raus. Und wenn du weißt, dass dein Glaube da ist, dann ist es an der Zeit, alle falschen Offenbarungsquellen aus deinem Leben zu werfen. Alles rauszuschmeißen, was in dir Zweifel schürt, Unglaube schürt oder Furcht. Entferne es aus deinem Gesichtsfeld. Lass nicht zu, dass es länger in deiner Gegenwart steht. Jesus hat das gemacht. Er sagt, raus mit euch. Ich kann euch hier nicht brauchen. Ihr greift meinen Glauben an. Ihr greift den Glauben des Vaters an. Ihr greift den Glauben der Jünger an. Denn was ihr hier rumheult und schreit, ist, ihr verkündet die Herrlichkeit des Todes. Ihr verkündet die Herrschaft des Todes. Das tut ihr. Und ich kann euch hier nicht brauchen, denn der Herr des Lebens ist gekommen. Wie viele von uns tun das nicht? Stattdessen, wenn da irgendeine Krankheit da ist, lauschen wir begierig den Krankheitsgeschichten anderer. Oh, Tante Erna hatte doch auch sowas. Ich muss mal Tante Erna anrufen. Wie war das noch bei dir? Und war man in der Zeitschrift neulich, Frau im Spiegel, Mann im Bild, und oh, da war doch irgendwas im Bericht, ne? Ja, und im Internet, da gibt's da auch noch Seiten. Was ist denn da zu lesen? Und mit jedem Bericht, den wir lesen, werden wir kränker. Ne? Ja, stimmt, genau. Oh ja, ja, es fühlt sich genauso an. Und ja, ja, ich spüre das auch. Ne? Und anstatt seinen Glauben zu stärken, stärkt man den Unglauben. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Manchmal habe ich das Gefühl, manche Leute lieben es förmlich, über ihre Krankheiten zu sprechen. Ihre Krankheiten werden manchmal sogar ihre Identität. Ich und meine Krankheit. Wenn du keinen Glauben hast, brauchst du das, ja. Dann ist das dein einzigster Halt. Aber wenn du Glauben hast, haben solche Dinge in deinem Leben nichts mehr verloren. Weg damit. Anstelle irgendwelcher Zeitschriften und Internetseiten oder Krankengesprächskreisen solltest du lieber mit Christen zusammenkommen, die Glauben haben, die deinen Glauben stärken. Amen. Du solltest lieber Bücher lesen, die deinen Glauben stärken, anstatt irgendwelche Krankheitsduden. Du solltest dir Kassetten anhören mit glaubensstärkenden Botschaften, die deinen Glauben stärken, anstatt die Ohrenbläserei von irgendwelchen Menschen, die krank sind und keinen Glauben haben oder ihn nicht haben wollen. Ich weiß und bin mir sehr bewusst, dass wir hier einen sehr dünnen Grat auch betreten an Verantwortung. Es ist die schmale Gratwanderung, meine Heilung durch den Glauben zu empfangen oder durch dem, was der Arzt sagt, attestiert oder angibt. Und ich will, dass ihr mir sehr aufmerksam jetzt zuhört. Es ist eine schmale Gratwanderung. Deswegen müsst ihr auch verständig werden. Paulus sagt, seid nicht wie die Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern werdet wie die Erwachsenen. Was heißt Glauben? Glauben heißt, sich selber völlig sicher sein, dass man Jesus in seine eigene Situation hat sprechen hören. Beispiel, ich habe den Eindruck, dass ich jetzt mich nicht operieren lasse. Woher kommt dein Eindruck? Kommt er daher, weil irgendwelche Christen dir den Kopf gewaschen haben und du denkst, naja, ja, vielleicht haben die recht, vielleicht sollte ich ihnen doch gehorchen, das ist ja aktiver Unglaube, wenn ich es doch mache. Und ne? Oder hast du irgendwelche Tapes dir angehört? Naja, aber wenn der sagt, und das ist doch so ein mächtiger Mann Gottes. Sag dir etwas, das alles ist kein Glaube. Nochmals, das ist kein Glaube. Denn du lebst in so einem Moment aus dem Glauben anderer. Glaube ist, wenn du selber in dir authentisch Gott gehört hast. Und Gott zu dir sagt, mein Kind, gehe nicht in die Operation. Mein Kind, geh nicht in diese Behandlung. Glaube mir. Du musst gehört haben.
Und ich werde sehr allergisch und kribbelig, wenn ich von jemandem höre, ja, der Pastor hat gesagt und der Hauskreisleiter hat gesagt und der hat gesagt. Das ist kein Glaube. Das sind die Leute, die selber nicht glauben und die wollen, dass andere stellvertretend für sie glauben. Das sind die Leute, die kommen und sagen, bitte zeig mir doch, wie ich mein Leben zu leben habe. Ich möchte mich nicht entscheiden. Ich möchte gern die Verantwortung für mein Leben in deine Hände legen. Das funktioniert nicht. Du musst Gott in dir reden hören. Die Bibel sagt ganz klar, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde, Zielverfehlung. Was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Es ist kein Glaube, wenn du etwas nur tust, weil es dir ein anderer sagt. Glaube ist, wenn du selber Gott reden gehört hast. Habt ihr das verstanden? Okay? Hier hat niemand gepredigt, hey, werft eure Medikamente in die Ecke. Das ist Unglaube. Ne? Das tust du nur, wenn du Glauben hast. Glaube ist persönlich. Machst du mal die nächste Folie? Ich mache das nochmal ein bisschen deutlicher. Hebräer 11, 29. Durch den Glauben gingen sie, die Israeliten, durchs Rote Meer wie durch trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Ups. Merkt ihr es? Das ist das Ding. Darum geht es. Glauben. Die Israeliten hatten eine Beziehung zu Gott. Mose, ihr Leiter, hatte eine Beziehung zu Gott. Er hatte Glauben. Die Ägypter hatten keine Beziehung. Die Ägypter sahen nur, was die Israeliten taten und dachten, ha, das können wir auch. Und genauso ist es mit Heilung. Du siehst vielleicht, was der und der getan hat oder der und der dir sagt und du denkst, ach, das kann ich auch. Aber du hast keine Beziehung zu Gott. Du suchst Gott nicht. Du lebst mit Gott nicht wirklich. Und dann handelst du nicht im Glauben. Und dann versuchst du dasselbe und ertrinkst dabei. Es geht schief. Es geht daneben. Es funktioniert nicht. Und du bereicherst die Reihen derer, wo dann wieder andere Christen sagen, ja, der hat es ja auch versucht und es hat nicht geklappt. Deswegen sagt die Bibel, was geht der dich an? Folge du mir nach. Merkst du, worauf ich hinaus will? Es ist deine Sache. Es ist dein Werk, mit Gott Beziehung zu haben, zu glauben. Und dann wird Heilung kommen. Dann wird Heilung fließen. Aber es kann kein anderer für dich tun. Ich möchte dich ermutigen, es ist keine Schande, wenn du keinen Glauben hast oder nur sehr schwachen Glauben hast, lieber zum Arzt zu gehen. Dann geh lieber zum Arzt. Lass dich medikamentös behandeln und versorgen. Gott kann auch dadurch wirken. Meine ganz persönliche Meinung ist die, ich selber möchte lieber durch Gott geheilt werden, als durch Medikamente, Instrumente oder weiß der Kuckuck was. Das ist meine Meinung. Das muss nicht deine Meinung sein. Ja? Und das ist auch nicht die einzig wahre Meinung. Ja? Ich kann es sagen, weil ich für mich Glauben habe. Aber die Frage ist für dich, hast du denselben Glauben? Und wenn du den Glauben nicht hast, dann geh lieber zum Arzt. Und du bist deswegen kein schlechterer Mensch in den Augen Gottes, sondern du handelst gemäß des Maßstabes an Glauben, der in dir ist. Und es wird dir besser gehen, als wenn du es andersrum machst. Hast du das verstanden? Wenn das Maß deines Glaubens nicht so hoch ist, dass du aus ganzem Herzen sagst, ich habe gehört, ich weiß, dann geh den normalen Weg. Gott wird dich deswegen dir nicht den Hals umdrehen. Aber fang an und sag, aber daneben möchte ich jetzt von heute an anfangen, an meinem persönlichen Glauben zu arbeiten. Ich will, dass mein Glaube wächst. Und das möchte dir Gott schenken und das sollst du lernen. Und das kannst du nur in den guten Tagen lernen. Wenn die Krise da ist, ist es sehr schwer zu lernen. Ne? Wenn du weißt, dass du morgen dein Examen schreibst, wäre es ein sehr schlechter Zeitpunkt, heute Abend fürs Examen zu lernen. Die Zeit ist zu knapp. Amen. Darum spricht die Bibel immer wieder von der gelegenen Zeit, der guten Zeit, die wir auskaufen sollen. Nütz die gute Zeit aus und fang an, mit Gott klare Sache zu machen. Fang an, dich auf Gott zu verlassen. Fang an, mit Gott ernst zu machen. Fang an, Gott zu erfahren. Fang an, Gott in kleinen Dingen in dein Leben reinzulassen. Fange an, dich selber ihm auszuliefern. Und dann baust du ein Glaubenskonto auf für Zeiten der Not. Glaube wächst immer organisch. Alles wächst organisch. Es gibt keine Abkürzungen im Leben. König David, als er gegen Goliath kämpfte, hatte er vorher gegen Bären und Löwen gekämpft. Amen. Hätte er nicht vorher gegen Bären und Löwen gekämpft, wäre er nicht fähig gewesen, Goliath zu besiegen. Aber durch diese Kämpfe, die er vorher hatte, ist sein Glaube aufgebaut worden. Wo sind deine Löwen? Die Maintain Your Faith-Konferenz hatten, saßen wir so beim Kaffee und da sagt er zu mir, ich war gerade neulich wieder mal beim Arzt für den großen Check-up und er sagt, meine Krankendatei ist so dünn, da sind nur 4 fast weiße Blätter drin. Und das sind 4 Vorsorgeuntersuchungen, die ich habe machen lassen. Und er sagte zu mir, weißt du, es ist besser, mit dem Herrn dafür zu sorgen, dass man gar nicht krank wird, als geheilt zu werden. Es ist besser, mit dem Herrn dafür zu sorgen, dass wir erst gar nicht krank werden, als geheilt zu werden. Machst du mal die nächste Folie? Sprüche 3,7. Halte dich nicht selbst für klug, gehorche Gott und meide das Böse. Das heilt und belebt deinen ganzen Körper. Du fühlst dich wohl und gesund. Mir hat leider nicht die Zeit gereicht, sonst hätte ich irgend noch einen Kopf da rein montiert. Ne? Sag nicht, an wen ich dabei dachte. Einen der Weg oder Wege dazu ist es, mit Gott wirklich zu leben, ihn bewusst in dein Leben einzubeziehen. Gehorche Gott und meide das Böse. Viele Krankheiten entstehen dadurch, dass wir bewusst mit voller Absicht schuldig werden, in Sünde leben, gegen den Willen Gottes leben. Was passiert, wenn du das tust? Jeder von uns hat ein Gewissen. Dein Gewissen klagt dich an und du hörst es. Und wenn du die Sünde liebst, wirst du gegen dein Gewissen kämpfen. Und dieser Kampf kostet Energie, dieser Kampf kostet Kraft. Dieser Kampf zehrt an deiner Substanz. Dieser Kampf schwächt dein Immunsystem. Und eines Tages bist du krank. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen von Christen, die durch Sünde krank geworden sind. Nicht, weil Gott sie bestrafen will, sondern es ist einfach die Konsequenz ihres Handelns. Sie wissen tief in ihrem Herzen, dass sie gegen Gott leben. Sie wissen das, ihr Gewissen weiß es. In ihnen tobt ein Kampf. Aber weil sie das Böse, Untaugliche zulassen, rast dieser Kampf und dieser Kampf reißt ihr Immunsystem runter. Dasselbe, wir haben schon so oft darüber gesprochen, Bitterkeit. Du hältst Menschen gefangen in Bitterkeit, in Zorn, in Unvergeben. Und die Bitterkeit und der Zorn und die Wut gegenüber anderen Menschen trifft nicht den anderen Menschen, sie trifft dich. Sie frisst dich von innen heraus auf. Viele Menschen haben Krankheit im ganzen Unterleibbereich davon. Bitterkeit, Zorn, Wut, Hass, den sie nicht loslassen. Sünde. Gehorche Gott und meide das Böse, das heilt und belebt deinen ganzen Körper. Lebe mit Gott im Einklang. Und der beste Stimmungsbarometer dafür ist dein Gewissen. Es gibt ein uraltes Sprichwort: Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Leute, das sind Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende alte Sprichwörter. Das sind nicht einfach nur Sprichwörter, die man erfunden hat, weil sie sich so toll reimen, sondern weil Menschen diese Wahrheiten erkannt haben. Weil da steckt Lebenswahrheit dahinter. Und ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Und jeder, der schon mal über eine Weile ein schlechtes Gewissen geschoben hat, weiß, was da los ist in dir. Warum tut Jesus so oft, wenn er Kranke heilt, auch den Kranken sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Weil Jesus ganz genau weiß, dass für viele auch die Schuld das Problem war, das ihre Krankheit ausgelöst hat. Und dass es für sie wichtig war, von der Schuld befreit zu sein. Deswegen schreibt der Autor, gehorche Gott und meide das Böse. Vermeide, dass du überhaupt erst krank wirst, indem du mit Gott lebst. Und ich rede hier nicht von einem frommen, abgehobenen, freudlosen Leben. Mit Gott zu leben ist cool. Gott gibt uns viel Freiheit. Er ist ein liebender Vater und möchte, dass wir viel Freude am Leben haben. Aber es gibt auch Dinge, die sind einfach nicht tauglich. Die tun nicht gut. Und da ist es gut, wenn wir lernen, ihm zu gehorchen. Und es gibt Dinge, die Gott ganz klar als Sünde adressiert hat. Und leb dagegen und du wirst es ernten. Du wirst ernten, was du siehst. An deinem Leib. Der andere Teil heißt, halte dich nicht selbst für klug. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Sprüche 4, 23. Hier geht es um den ganzen Bereich der Sorgen. Du sorgst dich um alles Mögliche. Sorgen machen krank. Wenn du beginnst, dein Leben und die Nöte deines Lebens selbst in die Hand zu nehmen, wirst du krank. Wenn du beginnst, dich mit Dingen abzugeben, die größer sind als du selber, wirst du krank. Und auch hier haben wir genau dasselbe Problem. Wir haben es nicht gelernt, loszulassen. Man hat uns beigebracht, da musst du durch, da musst du die Zähne zusammenbeißen, da musst du ein Mann sein, da musst du dich durchbeißen. Viele Manager und Entscheidungsträger sterben sehr früh, weil sie überfrachtet werden mit Sorgen, Ängsten, Termindruck, Auftragsdruck, Erfolgsdruck und sie wissen nicht mehr wie. Sie haben niemanden, mit dem sie darüber reden können. Sie dürfen keine Schwäche zeigen, weil Schwäche, du bist sofort raus aus dem Business. Und wie gut haben wir es, wenn wir einen Gott haben, mit dem wir abends reden können darüber, bei dem wir abladen können, von dem wir wissen, dass er die Last für uns trägt. Doch wie kann man Sorgen loslassen, wenn man keine Alternative hat, wenn man Gott nicht kennt? Dann bleibt dir nur noch übrig, noch mehr Gas geben, noch besser werden, noch härter werden, noch mehr draufpacken. Und du bist wie ein Goldhamster, der immer schneller rennt bis zum Herzinfarkt. Die nächste Folie. Ich möchte abschließen. Gottes Vorsorge, um gesund zu bleiben. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Alle eure Bitten im Gebet. Du hast Bitten, du hast Wünsche, du hast Dinge, die du brauchst. Hey, bring sie vor Gott. Du kannst auch flehen, sagen, hey Gott, ich brauche das. Und mit Danksagung. Danke Gott schon im Voraus, dass er dich hören wird. Danke Gott dafür, was er in der Vergangenheit für dich getan hat. Hab ein dankbares Herz. Darum haben wir Lobpreis hier. Im Lobpreis wollen wir Gott danken und nicht nur distanziert da sitzen. Naja, ja, der Bass könnte ein bisschen lauter sein. Die Gitarre ist leicht verstimmt. Ja, naja, die Lieder sind so schwer, kann man so schlecht mitsingen. Ach, hätten wir doch nur ein paar andere Lieder. Ne? Das ist eine Entscheidung, die du selber triffst, dass du sagst, okay, ich gebe mich da rein. Ich sage Gott Dank. Aber wenn du natürlich mit Gott nichts erlebst, wie willst du ihm dann auch schon danken? Das ist schwer, ne? Dann kann man lieber rumkritisieren. Lerne, ein dankbares Herz zu haben. Lerne, Gott in dein Leben reinzulassen. Und die Belohnung ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne. Wenn du mit Gott eine echte Beziehung hast, kommt ein Friede auf dich, der höher ist als menschliche Vernunft. Was heißt das? Das ist der Moment, wo andere sagen, sag mal, in deiner Lage, da würde ich ja im Viereck springen. Und du sitzt so ruhig da, wieso denn das? Ja, Gott sorgt für mich. Ja, du bist ein Spinner. Ja, aber es ist so, Gott sorgt für mich. Wo andere durchdrehen, kannst du einen Gang zurückschalten und kannst sagen, ich habe es an Gott abgegeben. Ich kann nichts machen, aber mein Gott kann alles machen. Und das ist etwas, wo du auch immer wieder lernen musst. Das ist nicht einfach da, nur weil es da steht. Du musst dich dazu auch Gott ausliefern. Du musst anfangen, ihn in den kleinen Dingen deines Lebens auch mal reinzulassen. Auch mal Dinge wirklich loszulassen. Mit seinem Tod am Kreuz hat Jesus den Weg für göttliche Versorgung auch für dich freigemacht. Der Fluch, der auf allen Werken unserer Hände lag, ist weg. Du musst dich nicht mehr sorgen. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Der Teuro, der Euro, die fallenden Kurse, die Arbeitsplätze. Was wird morgen sein? Jesus sagt, sorg dich nicht um das, was du anziehst, was du trinkst, was du isst. Werdet nicht wie die Menschen, die Gott nicht kennen und sich um all diese Dinge sorgen. Euer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles andere zufallen. Und zuerst nach dem Reich Gottes trachten heißt, du lässt Gott in dein Leben rein. Du richtest dein Leben zuerst auf Gott aus und dann alles andere. Und dann wirst du sehen, wie Gott in dein Leben reinkommt. Wie Ruhe einzieht, wie Gesundheit einzieht, wie Gelassenheit einzieht. Wie er dich beschenkt, dass du erst gar nicht krank wirst. Gott hat zu den Israeliten gesagt, ich werde euch keine der Seuchen der Ägypter auferlegen, wenn ihr in meinen Geboten wandelt. Was Gott damit sagen will ist, hey, leb so, wie ich dir sag, und du wirst gar nicht krank. Gesundheit beginnt in unserem Geist und Gott möchte dich nicht nur heilen, sondern dir wirklich Vorsorge geben, erst gar nicht krank zu werden. Amen. Und heute Abend möchte Gott dich einladen, voller Vertrauen zu ihm zu kommen und dein Heil, deine Heilung, deine Wiederherstellung und deinen Frieden zu empfangen. Legst du die letzte Folie auf? Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht, unter euren Lasten leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Lasst uns beten. Vater, wir möchten jetzt einfach kurz für das Wort bitten und dich bitten, dass du dein Wort jetzt lebendig machst in unseren Herzen. Vater, ich bete, dass du jetzt für einen Moment einfach zu unseren Herzen sprichst. Ich möchte dich ermutigen, deine Sorgen, die dich plagen und drücken, in Gottes Hände zu legen. Komm her zu mir, der du dich abmühst unter deinen Lasten. Ich möchte dir Frieden geben. Gott möchte dir heute Abend Frieden geben, der über alle menschliche Vernunft geht. Er ist mächtig und stark genug dafür. Und er kann in einer Sekunde aus tiefster Dunkelheit hellstes Licht machen. Gib deine Sorgen jetzt an ihn ab. Vater, ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du heute Abend neu eine Salbung ausgießt, mit dir wieder ernst zu machen, mit dir wieder ganze Sache zu machen. Dass du wieder in unser Leben kommst, wieder Herr bist, dass wir mit der Dinge wagen, aus dem Boot unserer kleinen, engen Welt raussteigen, dass wir dir mehr und mehr Bereiche unseres Lebens neu übergeben, dass du darüber Herr bist, dass wir uns dir ausliefern, Vater, wo wir bisher selber kontrolliert haben, wo wir uns selber durchgeschlängelt haben. Vater, wir möchten lernen, ein Glaubenskonto aufzubauen, das uns in Zeiten der Not das wertvollste Kapital ist, das wir haben. Und ich bete, Vater, dass du uns neu bereit machst, wieder Zeit zu opfern, uns selbst hinzugeben, Finanzen in einer ganz anderen Dimension zu geben. Wo du uns vielleicht aus Sicherheiten rausrufst, Vater, auch aus diesen Sicherheiten herauszutreten und zu erfahren, dass du lebst, dass du Realität bist, dass du wirklich da bist und eingreifst. Überwinde die Angst in uns, Vater, die Kontrollsucht, die Kontrollmechanismen, die wir uns zugelegt haben, die uns anerzogen wurden, Vater. Zerbrich das in Jesu Namen. Und ich möchte jetzt einfach auch noch die einladen. Vielleicht hast du noch nie mit Jesus wirklich ernst gemacht. Und er möchte in dein Leben kommen. Er möchte heute Abend dein Herr und dein persönlicher Heiland werden. Das hat nichts mit unserer Gemeinde zu tun. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber heute Abend möchte Jesus dir geben, dass du sein Kind wirst, dass deine Sünden vergeben werden, dass du in eine Beziehung mit ihm trittst, dass du neu geboren wirst, dass du aus dem Tod ins Leben hineinkommst. Und wenn du das möchtest, ich möchte euch einfach bitten, haltet die Augen geschlossen, heb kurz deine Hand, ich möchte für dich beten. Wenn es jemand gibt, auf dem das zutrifft, der heute Abend mit Jesus ernst machen möchte, der will, dass Jesus Herr in seinem Leben wird, heb ganz kurz deine Hand, ich möchte mit dir beten. Danke, danke. Vater, und du siehst diese Hände. Und ich bete, dass du jetzt auf diese Menschen kommst, Heiliger Geist. Bet mir einfach still, leise nach. Vater, bitte komm jetzt in mein Leben. Werd du der Herr und Heiland meines Lebens. Ich glaube, dass du für alle meine Sünden gestorben bist, dass du für mich auferstanden bist, dass du meine Schuld weggetragen hast. Ich glaube, dass du das einzigste akzeptable Opfer für meine Sünde bist. Bitte komm jetzt in mein Leben, Jesus. Bitte werde jetzt Herr in meinem Leben und errette mich. Heiliger Geist, bitte komm in mein Leben und erfüll mich mit deinen Gaben. Taufe mich und versiegle mich. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch ermutigen, die ihr die Hände hochgehoben habt, kurz kommt vielleicht nachher zu dem Infotisch. Wir haben Bibeln. Oder wenn nicht, gebt ihr euren Namen der Brigitte, die schickt euch dann eine Bibel zu. Super tolle, moderne Bibel. Was wir jetzt noch machen möchten, wir möchten für die Kranken persönlich beten mit unserem Leitungsteam. Bevor wir das machen, möchten wir noch ein Lied hören. Legst du es mal auf, machst du mal die Stearns, die ist auf dem Desktop. Das Lied ist auch nochmal von Robert Stearns und lass es einfach nochmal als eine Ermutigung an dich wirken. Dein Gott ist mächtig geworden.